Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Wir blicken zurück auf den gestrigen WM-Abend mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja Sebastian, das war ein ziemlich packendes Duell gestern zwischen Deutschland und Frankreich. Ein richtiges Spitzenspiel, kann man sagen, in der Gruppe A, an dessen Ende die deutsche Mannschaft zu einem 25-25 gegen den Weltmeister Frankreich kommt. Ein eigentlich sehr gutes Ergebnis. Trotzdem hatten die Spieler, wie schon nach dem Remis tags zuvor gegen Russland, letztlich ein paar lange Gesichter gemacht, denn es war durchaus mehr drin als nur ein Punkt. Das fand auch Paul Drucks.
Ja, ist natürlich schon ärgerlich, das kann man nicht anders sagen, aber das ist der Sport, so funktioniert das nun mal. Und ich finde trotzdem, dass wir auf jeden Fall mit einem positiven Gefühl hier rausgehen müssen, weil wir haben so stark mitgehalten und nach dem Spiel gestern hätten uns das wahrscheinlich auch nicht alle zugetraut.
Das Spiel gegen Russland ist ein gutes Stichwort, denn genau wie in dem Spiel hätte am Ende auch gegen Frankreich durchaus ein Sieg stehen können, wenn der Fehlerteufel nicht in wichtigen Situationen im Weg gestanden hätte, oder Patrick Grötzky?
Heute waren es so ein paar Aktionen in den entscheidenden Situationen, dann eben, wo wir eigentlich durch sind, den Ball dann wegwerfen hinten. Sicher gibt es in vielen Phasen Sachen, die wir besser machen können und müssen, damit wir auch mehr als 25 Tore werfen.
Ja, Sebastian, war mehr drin, genauso wie gegen Russland. Da hatten wir eine Szene von Paul Drucks in der Schlussphase, wo er einen Ball verwirft und sowas Ähnliches ist gegen Frankreich dann auch wieder passiert, wo dann der Sieg, der möglich gewesen wäre, am Ende eben doch nicht kam.
Ja, genau. Man muss ja sagen, es war im Endeffekt diese Kleinigkeiten, die es im Endeffekt ausgemacht haben. Es war dieser eine Ballverlust kurz vor Schluss von Fabian Böhm. Aber trotzdem, ich denke, die Mannschaft sollte sehr, sehr stolz darauf sein, wie sie sich präsentiert hat. Sie hat wirklich gefightet. Sie hatte ihre beste Wurfquote in den letzten Spielen mit 71%. Da lief viel richtig, auch wenn man halt nicht so viele Chancen bekommen hat. Aber es haben die Franzosen auch wirklich sehr, sehr stark gemacht. Man hat dort wirklich gegen einen absoluten Top-Kandidaten gespielt, einer der Favoriten auf den Titel, und dass man sich so stark präsentiert und mit der Chance sogar auf den Sieg, das sollte die Mannschaft auf jeden Fall mitnehmen, und das ist, glaube ich, das Wichtige. Diese Fehler sind auch, glaube ich, gut, dass sie jetzt passieren in der Vorrunde, sodass man sie dann in der Hauptrunde und im Halbfinale dann nicht mehr machen kann. Deswegen ist das, glaube ich, für die Mannschaft vielleicht mal gut, diese Lehrstunde mitzunehmen und dann in der Hauptrunde das Ganze besser zu machen.
Was vor allen Dingen mit in die Hauptrunde genommen wird, sind natürlich nicht nur die Punkte gegen Frankreich und wahrscheinlich auch gegen Brasilien, wenn es denn so bleibt. Also 3-1 Punkte für die Hauptrunde, das ist ja schon mal ein gutes Fund, sondern es ist auch die Tatsache, dass die deutsche Mannschaft ja auf eine Weltklasse-Abwehr einfach bauen kann.
Ja, das ist der große Faktor auf jeden Fall. Also die Abwehr, die war überragend. Als es mal so ein bisschen nicht lief, wurde dann durchgewechselt, da kam dann Finn Lemke rein, der mit Henrik Bickler hinten den Innenblock komplett zugemacht hat. Das haben die wirklich sehr, sehr stark gemacht, hatten auch wieder einen guten Torhüter drin mit Andy Wolf, 8-Ballquote von 32%. Da war auf jeden Fall auch das Plus auf der deutschen Seite. Da haben sie wirklich sehr, sehr gut parieren können. Und das ist wirklich sehr, sehr stark. Also das ist sowohl die 3-2-1-Deckung mit so viel Dynamik spielen können und auch mit so einer gewissen Körperlichkeit, das ist sehr positiv zu sehen. Es ist auch zudem nicht brutal, also es ist wirklich mal eine 1 oder 2 Minuten Zeitstrafe, die da mal mit dazukommt, klar, ihnen auch berechtigt gewesen ist, aber ansonsten war das wirklich sehr, sehr stark, was die deutsche Mannschaft wieder gespielt hat, weil diese Abwehr, die ist für jede Mannschaft, und dann meine ich damit auch alle Top-Mannschaften, Dänemark, Spanien, Kroatien, die werden damit auch große Probleme haben. Wir müssen halt gucken, dass wir halt vorne dann die Chancen nutzen.
Wie kriegt man denn diese Unkonzentriertheiten da vorne abgestellt? Das ist ja was sich auch in der Vorbereitung schon zeigte, was auch durch die ersten Spiele ja durch sich gezogen hat, obwohl es da natürlich dann nicht so ins Gewicht fiel, aber gegen Russland und gegen Frankreich, das sind natürlich dann auch Gegner auf anderem Niveau, da fällt das dann schon auf.
Ja, genau, da fällt das schon auf jeden Fall auf. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen Sicherheit, Selbstvertrauen, dass man da so ein bisschen noch die Unsicherheit hat, jetzt bloß nicht den Fehler machen. Wir haben ja jetzt zwar die Chance zu gewinnen und vielleicht auch so ein bisschen die Angst vor der eigenen Courage, weil die Chance war halt da, Frankreich zu besiegen. Und Fabian Böhm ist da noch nicht so lange mit dabei. Hätte man vielleicht den einen oder anderen schon erfahreneren Spieler reinnehmen können, wobei Fabian Böhm ein gutes Spiel gemacht hat, 2 von 4. Das ist eine gute Quote für ihn, hat einige wichtige Tore erzielen können. Deswegen, das ist vielleicht so dieser einzig kleine Knackpunkt, dass man sagt, okay, vielleicht ist jetzt dieser Gedanke an den Sieg beziehungsweise an die mögliche Niederlage, wenn ich jetzt den Fehler mache, dann ist vielleicht zu groß. Da muss man nochmal gucken, dass man im Kopf dann klarer wird, dass man dann besser dann vorweg geht. Da muss auch Christian Buck und auch die Mannschaft, das müssen sie intern klären, dass sie einfach sagen, Leute, wir dürfen nicht Angst haben vor unserer Courage, wir müssen wirklich konzentriert bis zum Ende spielen und dann können wir dieses Spiel auch gewinnen und dann sehen auch die Chancen dann wirklich sehr, sehr gut für das Halbfinale.
Dann hören wir nochmal, was der Bundestrainer in seinem Fazit auf der Pressekonferenz gesagt hat.
Ich finde, wir haben es geschafft, heute die Einheit zu sein, Publikum und Mannschaft. Und wir wissen, dass natürlich von uns, von unserer Leistung, von unserer Art und Weise, wie wir Handball spielen, erstmal der Funke überspringen muss. Aber heute war von Anfang an wieder eine Mega-Thermik in der Halle. Und zu unserer taktischen Vorbereitung waren heute vor allen Dingen emotionale Werte, Kampfwerte, die entscheidenden Faktoren, dieses Spiel zu gewinnen oder am Ende einen Punkt zu holen. Und das haben wir bravourös umgesetzt. Darüber bin ich sehr stolz. Es gibt uns Selbstvertrauen, dieses Spiel. Und wir nehmen weiter in Deutschland gemeinsam Schwung auf. Das hat wirklich Lust auf mehr gemacht.
Man nimmt gemeinsam Schwung auf mit dem Publikum, nicht nur in Sachen WM, auch in Sachen, ja, den Handballsport populärer zu machen. Gibt es da wieder die Chance, wie 2007, als die deutsche Mannschaft natürlich Weltmeister wurde, dann auch kurzfristig so ein kleiner Handballboom kam? Hat das mehr Hoffnung auf Konstanz jetzt vielleicht aus deiner Sicht?
Also zumindest behaupten das immer die Verantwortlichen immer wieder, dass sie jetzt mehr diese Möglichkeiten haben, sich mehr schon Sachen vorausgebaut haben, wo sie dann mit diesen Maßnahmen dann auch den Handballsport dann auch nachhaltig fördern können. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf, fand aber auch, dass die Stimmung sehr, sehr gut gewesen ist und auch wenn die Mannschaft nicht überragend gespielt hat, ich denke, jeder im Fernsehen und in den Zuschauerrängen hat gesehen, die Mannschaft wollte unbedingt diesen Sieg. Das war eine absolute Willensleistung, die mit dabei gewesen ist und das ist, glaube ich, sehr gut zu sehen, dass die Spiele spannend sind. Das macht es ja auch an den Handballsport aus, dass man auch Duell auf Augenhöhe hat und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut zu sehen für die Fans, für die Spieler und das ist auf jeden Fall etwas, was einen Boom auslösen kann. Ob es dann so sein wird, werden wir dann ja sehen in den nächsten Wochen und Monaten, in Jahren auch am besten sogar und das ist auf jeden Fall, glaube ich, positiv, dass zumindest schon mal die Zuschauerzahlen stimmen und dann natürlich dann mit Blick auf den weiteren Turnierverlauf und dann mit Köln, wo ja noch mehr Zuschauer dabei sein werden, nochmal 4.000 mehr als in Berlin. Das wird, glaube ich, nochmal ein größeres Highlight für die Mannschaft.
Und da wird es nochmal etwas lauter werden, hoffen wir zumindest dann in der Hauptrunde ab Samstag, wo die deutsche Mannschaft ja aller Voraussicht nach dann mit diesen 3:1 Punkten stehen wird. Ich hatte es eben gesagt. Außerdem noch ein weiteres Plus, dass man eben 11 Tore mehr geworfen hat als die Franzosen. Auch ein Pfund, was dann viel wert sein kann.
Genau, Torverhältnis ist auf jeden Fall ein Riesenthema, das muss man sagen. Also dieser Sieg von Brasilien, wo wir gleich noch drauf zu kommen kommen, das war so wichtig für die deutsche Mannschaft, weil so war man so ein bisschen aus einer Drucksituation einmal vor dem Spiel rausgekommen und das hilft jetzt enorm dieser Mannschaft, dass sie da sehr, sehr stark gespielt haben gegen die Brasilianer, die ja gut gespielt haben, aber bei ihnen ist halt das große Problem einfach diese Torchancenverwertung und deswegen ist es für die Mannschaft sehr gut zu wissen, okay, wir haben jetzt ein gutes Torverhältnis, werden mit einem gewissen Polster dann noch in die Hauptrunde reingehen und können dann wirklich nicht ganz befreit aufspielen, weil da schon irgendwie so das Druck daraus da ist, dass man ins Halbfinale möchte, aber dann doch schon ein bisschen eher weiß, okay, wir sind dann auch schon besser als Frankreich, das heißt im direkten Duell, wenn beide alle drei Spiele gewinnen sollten, was ja passieren kann, sind wir dann durchaus mit den Möglichkeiten, dass wir sogar auf Platz 1 weggehen könnten.
Also gute Aussichten also für die deutsche Mannschaft. Wir hören jetzt noch die Interviews, die Rolf Bernardi vor Ort in Berlin eingefangen hat und danach machen wir eine kurze Pause und dann geht's zum Rest des gestrigen Tages in der Zusammenfassung.
Wir haben gefightet um jeden Zentimeter. Wir haben als Team zusammengestanden, haben Stresssituationen bravourös gemeistert und sind überglücklich, dass wir dem amtierenden Weltmeister einen Punkt abluchsen konnten.
Matthias Musche, ihr wart so nah dran.
Ja, stimmt.
Woran lag's?
Ja, also ich fand, wir machen ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Absolut geiler Kampf. Total lobenswert der Auftritt. Richtig Charakter gezeigt. Weil, ja, ist eine der besten Mannschaften, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt. Und wir hatten sie ganz, ganz nah dran. Dann ist es am Ende natürlich bitter für uns, dass der so noch reingeht. Ja.
Ihr geht mit 6-2 Punkten jetzt in die Hauptrunde. Darauf könnt ihr trotzdem stolz sein.
Ja, ist ja noch nicht durch, ist ja noch nicht gesagt. Also wir konzentrieren uns dann ab morgen früh sicherlich auf Serbien. Heute Abend, ja, werden wir uns ein bisschen über einen Punkt freuen und ein bisschen über einen verlorenen Punkt ärgern. Das ist ein relativ komisches Gefühl.
Am Anfang hattet ihr so ein bisschen hängende Köpfe, ihr seid aber eben mit Applaus von dem Publikum, von dem tollen Publikum eben verabschiedet worden.
Ja, also man muss auch sagen, die Fans hier, die Zuschauer, die hier richtig Bambule machen, die haben definitiv ihren Anteil daran, dass wir hier sowas auf die Beine stellen können.
Alles Gute für morgen.
Dankeschön.
Das war ein ganz großer Kampf heute. Leider mit nur einem Punkt, aber trotzdem, ihr seid vom Publikum mit Applaus verabschiedet worden. Tolle Leistung.
Ja, mit dem Punkt wissen wir momentan nicht so genau, was anzufangen, weil ich glaube, wir waren heute die bessere Mannschaft, wir hätten beide Punkte verdient gehabt. Jetzt ist es so, wenn alles normal läuft, gehen wir beide mit 3 Punkten weiter. Und ja, da muss man mal sehen, wie die anderen Mannschaften in die Hauptrunde kommen. Aber wie gesagt, jetzt lassen wir es mal sacken. Wir haben ein unglaubliches Spiel gezeigt von einer wahnsinnigen Kulisse. Das war heute schon wirklich finalreif. Und ja, so ein Spiel in der Vorrunde zu haben, ist schon, glaube ich, für die Flair-Fans klasse gewesen. Mal gucken, wer jetzt kommt dann. Und jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Serbien, wollen da natürlich nochmal ein gutes Spiel zeigen und dann Kraft tanken und dann in der Hauptrunde hauen wir wieder alles rein.
Also ich sage jetzt trotzdem herzlichen Glückwunsch für diesen Punkt. Das war ein großes Kampfspiel. Kampf, Kampf, Kampf mit dem Publikum im Hintergrund. Ihr seid mit Applaus verabschiedet worden eben noch.
Ja, die Fans haben uns heute wieder schön nach vorne gepeitscht. Es war eine wirklich harte Schlacht. Ich denke, wir haben uns den Punkt redlich verdient. Wir hätten auf jeden Fall auch mit 2 Punkten da rausgehen können. Wir haben das Spiel ganz gut im Griff gehabt. Lassen dann am Ende vielleicht noch den einen oder anderen Ball unglücklich liegen. Ja, aber grundsätzlich 1 Punkt gegen Frankreich ist auf jeden Fall gut.
Jetzt habt ihr 6 Punkte morgen noch gegen Serbien. Was denkst du, wie es weitergeht?
Ja, ich denke, wer unsere Einstellung sieht und unseren Kampf sieht über 60 Minuten, wir wollen uns dafür auf jeden Fall belohnen, wollen auch da die 2 Punkte mitnehmen, um dann eben mit der maximalen Ausbeute dann in die Hauptrunde zu kommen. Und ich denke, dann ist die Ausgangslage ganz gut.
Wir drücken euch alle Daumen für Donnerstag.
Vielen Dank.
Olli Rogisch und Jannik Kohlbacher waren das am Mikrofon von Rolf Bernardi. Und dann gab es natürlich auch noch die Pressekonferenz mit Fabian Böhm. Und der hatte auf dieser PK auch noch ein bisschen was zu sagen.
Die Atmosphäre hier in Berlin war wirklich der Wahnsinn. Es hat richtig Spaß gemacht, heute Handball zu spielen. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr guten Auftritt gemacht. Im Nachhinein ist es ein bisschen schade, dass wir nur mit 1 Punkt rausgehen. Aber ich glaube, vorher hätten wir den Punkt sehr, sehr gern genommen.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher. Und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Anwurf auf meinsportpodcast.de mit Sebastian Mühlenhof und Malte Asmus und wir blicken auf die weiteren Spiele des gestrigen Tages. Es gab ja nicht nur dieses 25-25 der deutschen Mannschaft gegen Frankreich, sondern in der gleichen Gruppe, wir haben es eben ja schon kurz angesprochen, den Sieg der Brasilianer gegen Russland. 25-23 ging es am Ende für die Brasilianer aus. Sebastian, ein Ergebnis, was natürlich überrascht, was der deutschen Mannschaft allerdings in die Karten spielt, aber was eigentlich so nicht angenommen wurde, wenn man die beiden Spiele der deutschen Mannschaft gegen diese Gegner sich nochmal vor Augen führt. Brasilien hatte gegen Deutschland keine Chance und Russland agierte auf Augenhöhe. Was war da gestern los?
Ja, die Brasilianer haben wirklich gut gespielt. Sie hatten einen starken Torhüter drin mit Cesar Almeida, 11-Barrenquote von 46% und bei ihnen war die Torquote diesmal auch mal über 50%. Sie haben jetzt 57%. Immer noch ausbaufähig, muss man ganz echt zugeben, aber es war zumindest schon mal eher in einem Rahmen, wo man sagen kann, okay, mit so einer Torquote kann man das Spiel durchaus gewinnen. Das haben sie sehr, sehr stark gemacht. Die erste Halbzeit war wirklich überragend von den Brasilianern. Führten noch mit 5 Toren zur Halbzeit. Das haben sie sehr, sehr stark gespielt. Gerade diese 5-1-Deckung der Russen konnten sie sehr gut bespielen, muss man ganz ehrlich zugeben, auch ihre Abwehr war stand auch sehr sicher. Dann in der zweiten Halbzeit, da wirkte es so ein bisschen, als ob sie jetzt das Spiel verlieren würden, weil die Russen kamen dann wirklich auf, die dann auch noch sind ausgeglichen zum 19-19, waren wirklich dran und haben sich dann so ein bisschen selbst in den Weg gestanden. Einige unnötige Zeitstrafen, Timo Dibirov holt sich eine rote Karte ab, einen absoluten unnötigen Frustfall, was er dort gemacht hat gegen Almeida, das darf er sich nicht erlauben als Spieler, der vorne weggehen soll, das muss er einfach dann cooler bleiben in der Situation und deswegen haben sie es am Ende verloren, weil ihre Torhüter auch okay war. Oleg Grams mit 12 Barrenquote von 41% war solide. Girev hat vorher keinen einzigen Ball nur gehalten bei 7 Würfen, das ist zu wenig. Und die Wurfquote mit 53% ist halt das bisschen schlechter als bei den Brasilianern gewesen. Also von daher haben die Brasilianer wirklich alles gezeigt, haben bewiesen, ey, wir können mit einer absoluten Top-Mannschaft mithalten, was ich ja schon gesagt habe. Sie können das schaffen, wenn ihre Torquote vernünftig ist. Und das haben sie in diesem Spiel gut hingekriegt, haben am Ende das Spiel ganz, ganz knapp gewinnen können und haben jetzt wirklich die Chance, oder beziehungsweise sind eigentlich schon fast sicher in der Hauptrunde. Sollten jetzt natürlich gucken, dass sie jetzt gegen Korea nicht verlieren am abschließenden Donnerstag, aber dann trotzdem selbst ein Punkt würde dort ja reichen und die Russen müssen gegen Frankreich spielen. Also von daher sollte Brasilien jetzt eigentlich durch sein. Das ist für die Mannschaft ein Riesenerfolg, für das Land, für den Handballsport in Brasilien. Das sollte man sehr, sehr positiv mitnehmen und merkt einfach, dass die brasilianische Mannschaft, dadurch, dass sie viel in Europa spielen, einen großen Schritt nach vorne gemacht hat.
Und Korea, die von dir schon angesprochen wurden, die haben gestern verloren mal wieder gegen Serbien mit 29-31. zur ersten Hälfte. Da hatten sie noch geführt mit 16-14. Serbien ja der nächste Gegner der deutschen Mannschaft. Was muss die deutsche Mannschaft gegen Serbien machen, damit sie am Ende gewinnt?
Naja, im Endeffekt darfst du halt keine Fehler machen. Und man muss auch ganz ehrlich zugeben, die Serbien, die haben immer wieder sehr, sehr viele Phasen, wo bei ihnen halt überhaupt nichts zusammenläuft. Sie haben sehr, sehr früh Drasko-Nenic verloren. Meiner Meinung nach unnötig. Die rote Karte gegen ihn war nicht nachvollziehbar, weil die nichts gegen das Gesicht, es ging einfach nur gegen die Schultern. Dass die Schiedsrichter dort auf rote Karte entscheiden, war für mich nicht ganz nachvollziehbar. Und dann in der zweiten Halbzeit haben sie wirklich mal angefangen, wieder Handball zu spielen, nachdem sie sich wieder vorher sehr schwer getan haben, sehr behäbig gespielt haben, viele technische Fehler wieder mit dabei hatten. Am Ende waren es 10 technische Fehler. Ihre Torhüter waren dann auch ein bisschen besser im Spiel drin. Mijo Saljevic, 9 Paranegurte von 30%, Vergec, 4 Paranegurte von 36%. Und dann auch die Wurfquote von 63% waren auch wieder eher im Rahmen. Da haben sie auch ihre gute Abwehr hinstellen können, hatten in Vorkapic einen sehr, sehr guten Spieler, 7 von 7 getroffen, eine wirklich starke Quote für den Mann. Und das war dann auch wieder besser, weil sie dann einfach im Spielfluss drinne gewesen sind, was bei ihnen bisher im Turnier viel zu selten der Fall ist. Sie sind einfach irgendwie so ein bisschen so Lusthandballer. Also wenn sie wollen, dann können sie wirklich mit einer absoluten Top-Mannschaft mithalten. Wir haben es gesehen, sie haben unentschieden gegen Russland gespielt. Aber wenn sie halt nicht wollen, dann können sie halt auch gegen Korea fast verlieren. Also von daher muss man sagen, die Serben, die sollte man schon schlagen, weil sie einfach eine absolute Wundertüte sind. Und die Koreaner haben wirklich stark mitgehalten. Jeong Kang, 12 Tore bei 19 Versuchen, wirklich sehr, sehr gut gewesen. Auch der Torhüter Jeong Park, 14 Paranegurte von 31%. Sehr gutes Spiel gehabt. Am Ende reicht das für die Mannschaft leider nicht. Trotzdem haben die Koreaner sehr, sehr viel Spaß gemacht in dem Turnier und haben ja auch schon viel Sympathien gewonnen.
Du hast die Schiedsrichter eben kurz erwähnt. Das war ja was Patrick Rötzky auch im Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich angesprochen hatte, dass so bei manchen Sachen ihm so eine klare Linie gefehlt hat, beziehungsweise er mit einigen Entscheidungen nicht einverstanden war. Wie siehst du die Schiedsrichterleistung bisher? Du hast eben bei dem Spiel auch Kritikpunkte gehabt.
Ja, also ich glaube einfach, dass die Schiedsrichter selbst verwirrt sind mittlerweile, weil anders kann ich es mir nicht erklären, warum solche absoluten Top-Leute solche Fehlentscheidungen treffen. Also Gianting Hansen, die ja bei Deutschland dabei sind, sind absolute Top-Leute. Mit die besten, das beste Schiedsrichter-Duo in der Welt. Und wenn du aber einfach von der ERF eine andere Linie vorgegeben kriegst als von der IAF, bist du einfach auch dann durcheinander. Du weißt einfach nicht genau, okay, pfeife ich das jetzt, pfeife ich das nicht. Das fällt einfach durch das ganze Turnier lang auf, dass man einfach Situationen abpfeift, wo es dann 2 Minuten gibt, wo man denkt, okay, das ist eigentlich keine 2 Minuten, wo es dann rote Karten gibt, die nie und nimmer rote Karten sind. Jetzt mit dem, zum Beispiel mit Nenadisch, was ich gesagt habe, das war nie und nimmer rote Karte, sondern 2 Minuten höchstens. Oder auch in dem Spiel, wo Steffen Weinert die 2 Minuten Zeitstrafe kriegt und du denkst, es gibt einen 7 Meter, gibt aber den Freiwurf. Also das sind einfach solche Kleinigkeiten, wo ich das Gefühl habe, dass die Schiedsrichter einfach komplett verwirrt sind, selbst nicht genau wissen, was sie pfeifen sollen, und dadurch, dass du einfach nicht die Sicherheit hast beim Pfeifen, machst du einfach Fehler. Das ist, glaube ich, so die Erklärung, die ich habe, weil ansonsten kann ich mich erklären, warum absolute Top-Schiedsrichter solche groben Fehler mit dabei und einfach keine Linie haben.
Dann gucken wir noch auf die Gruppe C. Dort gab es ja auch 3 Spiele am gestrigen Tag. Saudi-Arabien unterliegt Tunesien mit 20-24. Norwegen feiert den nächsten Kantersieg 41-20 gegen Chile. Das auch wieder bemerkenswert. Die Norweger, das ist die torreichste Mannschaft im Turnier eigentlich, ich glaube ja, ne?
Ich glaube schon. Also was sie dort spielen, ist überragend. Also sie haben wirklich ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Aber es ist wirklich unglaublich, dass sie in der ersten Halbzeit schon 21 Tore werfen. Wurfquote von 80%. Richtig, richtig stark gewesen. Und wenn man guckt, 149 Tore sind die besten. Kurz vor Dänemark, die 137 Tore erzielt. Also die beiden profitieren natürlich von einer Gruppe, die wirklich machbar ist, weil dort 3, 4 Mannschaften dabei sind, die sie an guten Tagen durchaus mit 10 Toren von der Platte schießen können. Und das hat man wieder gemerkt, hatten gute Torhüter dabei mit Espen Christensen, Pjoll und Bergerud, beide über 40%. Und das ist einfach ein großes Fund, die Norweger dort haben.
Und die Dänen haben natürlich auch gewonnen, 28-17 gegen Österreich, Norwegen und Dänemark, also mit der Maximalausbeute weiter unterwegs. 28-17 für Dänemark gegen Österreich, ein standesgemäßes Ergebnis, und die Österreicher, die kommen weiter nicht aus dem Quark.
Ja, so kann man es wirklich sagen. In den letzten 3 Spielen nicht mehr als 24 Tore geworfen. Das wird es dann einfach auch schwierig, dann Punkte zu sammeln. Und das ist, glaube ich, dann für sie auch sehr, sehr schwierig, überhaupt noch in eine Runde weiterzukommen. Sie haben es noch selbst möglich. Wenn sie gegen Tunesien gewinnen, können sie es noch aus eigener Kraft schaffen. Aber ich denke einfach nicht dran, weil sie offensiv einfach nicht so stabil sind und auch ihre Abwehr nicht so stark ist. Sie haben 20 Minuten gut mitgehalten gegen die Dänen, haben dann aber 12 Minuten dann kein einziges Tor geworfen. Und dann ging es von einem 8-5 Führung auf einen 13-8 Rückstand. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, dann diese Spiele überhaupt noch zu gewinnen. Da haben sich die dann sehr, sehr schwer getan. Dann haben die Dänen auch in der zweiten Halbzeit die Österreicher wirklich zerlegt, haben das wirklich sehr stark gemacht, gute Torhüter gehabt, sehr sicher gewesen dann auch im Wurf und auch wenige Fehler dann hinten raus noch gemacht. Also das war dann wirklich das große Fund. Da haben sie dann auch besser agieren können und die Norweger, die Österreicher, ja, die müssen versuchen, dass sie schnell diese Spiele hinter sich lassen können. Sie haben gute Ansätze gezeigt, die ihnen Hoffnung geben sollten. Und dann müssen sie um das Spiel am Donnerstag gewinnen gegen Tunesien, weil wenn sie das nicht gewinnen, haben sie ihre große Chance auf, oder haben sie ihre Chance aufs Hauptrunde verpasst, ihres Ziel. Und das wäre für die Österreicher mit Sicherheit eine große Enttäuschung.
Also mal gucken, wie es dann da am Ende ausgehen wird. Ihr erfahrt es auf jeden Fall bei uns hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de oder bei den Kollegen von handballworld.com. Da könnt ihr natürlich alles zur WM 2019 in Deutschland und Dänemark dann auch nachlesen. Das war's von uns für heute, aber natürlich morgen sind wir wieder mit dabei. Am Ruhetag der deutschen Mannschaft werden wir euch sicherlich heute Nachmittag auch noch die ein oder andere Stimme noch bringen können. Ansonsten dann morgen gibt's das Spiel Deutschland gegen Serbien und diverses internationaler Art fassen wir natürlich auch bei uns hier zusammen bei Anwurf, dem Handball-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Abonniert den Handball- bzw. Anwurf-Feed, dann seid ihr immer mit den neuesten Podcasts versorgt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.